der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zur 26. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Clara Lange, zum Thema geschlechtersensible Infrastruktur und Raumplanung mit Melanie Rümling und Jutta Kuhles. Schön, dass ihr dabei seid. Als junge Frau aus den ländlichen Räumen ist mir dieses Thema ein besonderes Anliegen, denn es bestimmt in nicht geringer Weise viele Lebensentscheidungen, die ich bereits getroffen habe oder noch treffen werde. Es stellen sich dabei mir und bestimmt auch vielen anderen jungen Frauen viele Fragen, wie zum Beispiel, wo fühle ich mich als junge Frau wohl und sicher? Wo gibt es Arbeits- und Ausbildungsangebote, die zu mir passen? Wo kann ich meinen Interessen und Freizeitaktivitäten nachgehen? Aber auch, wo fühle ich mich als Frau gesehen und gehört? Generell ist Ungleichheit zwischen den Geschlechtern kein rein ländliches Phänomen. So hat Deutschland insgesamt einen Geschlechtergleichstellungsindex von 70,8 von 100. Und liegt damit im EU-weiten Vergleich auf dem 11. von 27 Plätzen. Besonders in den Bereichen Bildung, Zeit und Macht bzw. Mitsprache besteht hier Aufholbedarf, während in den Bereichen Gesundheit, Finanzen und Arbeit schon eine vergleichsweise höhere Gleichstellung erreicht ist. Seit Jahrzehnten wird aber auch von einem Wegzug vor allem der jüngeren Frauen aus den ländlichen Regionen berichtet, der in manchen Regionen Ostdeutschlands vor allem in den 2010er Jahren zu einem bis zu 25-prozentigen Männerüberschuss führte. Mittlerweile sind die Zahlen hier nicht mehr so deutlich. Im Vergleich zu den Männern kommt es bei den Frauen aber immer noch zu einem geringeren Rückflug, sodass die Geschlechteraufteilung vor allem der jüngeren Generation in den ländlichen Räumen weiterhin mit einem höheren Männeranteil auffällt. Zur Diskussion über diese Thematik habe ich mir zwei Expertinnen in unserem Podcast eingeladen und wir wollen uns nicht nur der Problematik widmen, sondern auch Lösungsansätze in der geschlechtergerechten Raumplanung diskutieren und Beispiele vorstellen. Jetzt aber erst einmal hallo und herzlich willkommen an unsere Expertin Jutta Kuhles und Melanie Rümling.
Hallo, vielen Dank. Hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Jutta Kuhles ist Ackerbäuerin aus Rating bei Düsseldorf und Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbandes und Präsidiumsmitglied des Deutschen Landfrauenverbandes. Hallo Jutta.
Hallo liebe Clara.
Melanie Rümling ist studierte Soziologin an der Universität Rostock. Mittlerweile forscht sie am Rostocker Institut für Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem rurale Frauensoziologie, Wohn- und Landsoziologie, räumliche Mobilität und soziale Ungleichheit.
Hallo.
Herzlich willkommen. Okay, Melanie, kannst du uns da vielleicht einmal in deine Forschung mitnehmen, wo wir uns aktuell befinden? Inwiefern sind Frauen oder sollen Frauen in den ländlichen Räumen benachteiligt sein?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Also wenn ich an die ländlichen Räume denke, denke ich allererstes an Mobilität und auch an Digitalisierung, aber auch an Beschäftigungsstrukturen, Beteiligung hast du schon erwähnt, wenn es so um das Ehrenamt geht beispielsweise, aber auch an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Also wir haben ja im Vergleich von Stadt und Land so ein Angebotsgefälle. In der Stadt gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, beispielsweise sich zu beteiligen. Und da gibt es eben weniger Auswahlmöglichkeiten in den ländlichen Räumen. Beziehungsweise wenn wir auf Mobilität gucken, gibt es einfach viel längere Wege, die absolviert werden müssen und viel mehr Zeit, die investiert werden müssen. Und Frauen sind nun mal diejenigen, die in der Regel viel mehr Care-Arbeit übernehmen, also viel mehr die Betreuung der Kinder, aber auch anderer Angehörigen und investieren da viel mehr Zeit. Also das sagt ja auch dieser Gender Care Gap aus, dass Frauen ungefähr 30 Stunden in der Woche mit diesen Care-Arbeiten zu tun haben und Männer eben 21 Stunden in der Woche nur. Also da sieht man die Unterschiedlichkeiten und das hat eben auch eine räumliche Perspektive, eben das, was ich angesprochen habe. Die Zeiten, die ganz unterschiedlich sind und auch die Wege, die ganz unterschiedlich sind.
Na, danke, Melanie. Jutta, hast du aus deiner praktischen Arbeit da auch Einblicke?
Ja, die Zahlen werden stimmen. Da gehe ich von aus, jetzt nur mal von der praktischen Seite aus gesehen. Ich bin gebürtig aus Schleswig-Holstein. Da war das Thema ländlicher Raum, wenn man nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium machen wollte für nicht jetzt den Standardberuf, da war es gar keine Frage, dass man bleibt, da musste man wechseln. Also wir reden ja bei jungen Frauen im ländlichen Raum eher davon, also sie gehen und wie können sie wiederkommen? Was motiviert sie zurückzukommen und dann auch zu bleiben? Aber dass junge Menschen, vor allen Dingen auch Frauen im ländlichen Raum, erstmal nach der Schule einen Ortswechsel vornehmen, ist, glaube ich, völlig unstrittig, ist auch belegbar an Zahlen. Uns als Landfrauenverband geht es vor allen Dingen darum, wie kommen sie zurück? Warum kommen sie zurück? Welche Motivation haben sie, in ihr Lebensumfeld, in ihr ursprüngliches wieder einzutauchen? Und welche Rahmenbedingungen treffen sie vor? Und das hat Melanie ja schon gesagt, es hängt viel an der Infrastruktur, an zum Teil auch tradierten Rollenbildern. Und ich glaube, darüber müssen wir heute einfach noch mal reden. Was brauchen junge Frauen, um ihre Perspektive, ihre Potenziale im ländlichen Raum zu erkennen? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Ja, Melanie, möchtest du das nochmal ergänzen? Genau, ja, ich möchte das nur bestätigen und ergänzen. Also, dass junge Frauen gehen, hängt ja unter anderem damit zusammen, dass, was ich eben schon angesprochen habe, dass es einfach nicht die Möglichkeiten gibt, dem Wunschberuf nachzugehen oder dem Studium nachzugehen. Also diese wissensintensiven Dienstleistungen, Uni, Fachhochschulen sind ja in der Regel in den städtischen Räumen. Und da lohnt es sich einfach nicht, diese langen Pendelwege auf sich zu nehmen. Und dazu kommt ja auch, dass beispielsweise der Wohnungsmarkt in ländlichen Räumen ausgerichtet ist auf Eigentum. Und es gibt eben ganz wenig Wohnungen für Auszubildende, Studierende, auch Seniorinnen, die Miete bevorzugen. Es gibt ganz wenig Mietwohnungen und das ist tatsächlich eine Herausforderung der ländlichen Räume, ja.
Ja, danke. Da habt ihr ja schon echt sehr viele Themen angesprochen. Auf einige werden wir auch jetzt im Laufe der Folge noch weiter und tiefer eingehen. Melanie, du forschst ja auch nicht nur in den ländlichen Räumen, sondern auch in Städten wie zum Beispiel Rostock. Wie unterscheiden sich die ländlichen Räume und Städte denn bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit?
Also ich habe das eben schon angesprochen. Also es geht von der Beschäftigungsstruktur, also welche Arbeitsmöglichkeiten habe ich eigentlich vor Ort und wie viele Arbeitsplätze sind dann verfügbar dann auch. Also in den städtischen Räumen, wenn ich hier arbeite, eben in Rostock, habe ich in der Regel viel kürzere Wege auf mich zu nehmen, als wenn ich in den ländlichen Räumen drumherum wohne. Dann geht es auch um andere Erreichbarkeiten wie Daseinsvorsorge. Ich habe hier in der Regel einen viel kürzeren Weg ins Krankenhaus, zur Hausärztin, zu Fachärzten insbesondere, als wenn ich in ländlichen Räumen wohne. Dann geht es um Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. In der Regel sind die Freizeitmöglichkeiten in den ländlichen Räumen männerdominiert. Es geht um Angeln, um den Schützenverein, um den Skatclub. Das ist alles total berechtigt und auch gut, dass es da ist. Es ist aber wenig auf Frauen oder Mädchen hinausgerichtet, was auch mit Stereotype zu tun hat. Also wenn ich schon von vornherein so sozialisiert bin, dass nur Papa zum Skat geht, dann wundert es mich nicht, wenn das ein dominierter Raum eben für Männer ist. Und was du am Anfang auch schon angesprochen hast, Clara, sind eben die Beteiligungsmöglichkeiten. Also es ist für Frauen in ländlichen Räumen wesentlich schwerer, sich vor allem in formellen Positionen zu beteiligen. Also nicht nur dieses sogenannte Stillehrenamt, diese Nachbarschaftshilfe, Fahrdienste, sondern die tatsächlich formellen Positionen. Es ist eben schwierig, sowohl in städtischen als auch ländlichen Räumen, aber in ländlichen Räumen eben aufgrund dieser Wege und der Zeit, abends dann nochmal ins Vereinsheim zu gehen oder ins Gemeinschaftshaus zu gehen, um beispielsweise eine formelle Position dann dort auch auszuführen.
Danke, Melanie. Möchtest du noch was dazu ergänzen, Jutta? Oder?
Ja, ich muss so vor mich hinschmunzeln. Wir haben ja nun einen Podcast und keine Videoaufnahme, aber ich bin die ganze Zeit am Nicken, weil es tatsächlich ein Thema ist, dieses See it, be it, Vorbilder schaffen. Also tatsächlich erlebe ich seit Generationen auch schon, dass die Wege von Frauen anders sind. Mein Vater ist als Schöffe beim Amtsgericht gewesen, hat sich ins Auto gesetzt nach der Arbeit auf dem Hof und ist dann, ich fahre da mal eben zum Gericht. Meine Mutter, ein Ehrenamt, hieß aber 10 Dinge vorher organisieren und berücksichtigen, damit sie dieses Ehrenamt machen konnte. Und im Prinzip ist es heute noch so, dass die Wege von Frauen im ländlichen Raum immer Verknüpfungswege sind. Also man fährt zur Stadt, um einen Personalausweis zu verlängern und gleichzeitig hat man tatsächlich ganz viele Stopppunkte unterwegs, die man eben mal mit erledigt. Und das heißt, dass Wege von Frauen viel umfassender geplant werden müssen. Das schließt im ländlichen Raum, salopp gesagt, den ÖPNV ja schon fast aus, um diese vielen Haltepunkte möglich zu machen und um dann wieder nach Hause zu kommen. Der Zeitfaktor, um Dinge zu erledigen, ist immens. Und einer der großen Kritikpunkte, die wir auch als Verband haben, ist tatsächlich der immer noch nicht vollständige Breitband- oder Glasfaserausbau. Öffentliche Verwaltung digital erledigen zu können, wäre eine Riesenchance. Heimarbeitsplätze, in den Anfang der 2000er hieß es noch Telearbeitsplatz, jetzt sind wir bei Homeoffice. Viele Laufwege, viele Präsenztermine könnte man verändern, wenn wir digital anders angeschlossen wären. Das würde wiederum Freiraum ermöglichen, entweder für kommunale Mitbestimmung, also mehr Frauen in Kommunalpolitik. Und auch das, sich dagegen zu entscheiden, ist oft ein Zeitfaktor. Also tatsächlich müssen wir auch über die Infrastruktur, die da ist und die wir uns wünschen, glaube ich, in diesem Podcast auch nochmal reden, weil da gibt es tatsächlich noch graue und weiße Flecken.
Ja, ich möchte da anknüpfen und zwar zu den Wegeketten, die du genannt hast, Jutta. Also wir wissen aus der Forschung, dass männliche Wegeketten eher berufsorientiert sind. Also man muss sich das wie so ein Netzwerk vorstellen zwischen Wohnraum, Beruf und Einkauf, wie so ein Dreieck. Und wenn man sich diese Wegekette aus einer weiblichen Perspektive anguckt, ist es eben viel, viel vielschichtiger und viel komplexer und eher sozial orientiert. Also da steht nicht nur Wohnraum, Beruf und Einkauf, sondern auch Begleitung der Kinder zu den Ärzten, dann noch zum Bürgeramt, dann eben suche ich noch das Geschenk für eine Freundin. Also es ist viel, viel komplexer. Und es heißt auch, dass eben in ländlichen Räumen ist das Auto eine Mobilitätsgarantie und in den städtischen Raum eine Mobilitätsreserve. Also man ist eben in ländlichen Räumen viel eher dann eben auch auf das Auto ausgerichtet. Und noch eins zu dieser Begleitmobilität. Ich glaube, das ist eben auch ein typisch weibliches Phänomen, dass Frauen eben eher Kinder als auch pflegende Angehörige begleiten. Und in den ländlichen Räumen, aber auch in den städtischen Räumen, gilt es eben, diese Begleitmobilität zu reduzieren. Also man muss gucken, genau wie du sagst, den ÖPNV besser ausbauen, die Radfahrwege besser aufbauen. Das ist manchmal gruselig. Zwischen den Orten sind die halt ganz schlecht erschlossen. Also das fängt bei Sicherheit an, hin zu Beleuchtung. Also dass man versucht, eben diese öffentlichen Wege sicherer zu gestalten und eben diese Begleitmobilität zu reduzieren. Denn das würde auch wiederum auf diese Zeitkonflikte oder beziehungsweise das würde diese Zeitkonflikte minimieren dann von Frauen.
Danke, ihr beiden. Ja, jetzt sind wir schon auch doll in die Mobilität eingesprungen. Da würde ich gerne gleich drauf eingehen, aber vielleicht vorher erst einmal fragen, was denn die besonderen Bedürfnisse von Frauen sind oder auch anderen marginalisierten Gruppen, die sie auf die Raumplanung haben. Oder vielleicht kannst du auch erstmal einmal erklären, was die Raumplanung genau macht und dann einmal in Richtung geschlechterspezifische Raumplanung gehen, Melanie.
Ja, genau. Also Raumplanung und Raumentwicklung beschäftigt sich eben mit allem Materialisiertem, was uns so umgibt. Also alle Wege, die wir zu bestreiten haben, alle möglichen Gebäude, die in der äußeren Umgebung vorhanden sind und wie die eben allen Bedürfnissen, allen Gruppen, die es gibt, gerecht zu werden. Und die geschlechtergerechte Raumplanung, das Gender Planning, beschäftigt sich eben besonders mit dem Thema Gender, aber aus einer intersektionalen Perspektive. Also da kommen noch andere Dimensionen dazu, wie Frauen mit Migrationserfahrung oder eben Frauen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Also wie kann so eine Raumplanung gestaltet werden für RentnerInnen, für Alleinerziehende, für prekär Beschäftigte? Also es gibt beim Gender Planning, um die Bedürfnisse aller eben in diese Raumplanung und Raumentwicklung mit einzubeziehen. Und hast du mich nach schon verschiedenen Punkten gefragt, die betreffen?
Nee, aber das würde jetzt als nächstes kommen. Ja. Okay. Genau, also ihr habt ja erst zum Beispiel diese Artikelreihe Gender Planning in Stadtgespräche veröffentlicht, die werden wir auch in den Shownotes einmal verlinken. Und da sind drei Hauptansatzpunkte von euch genannt, die Erwerbsarbeit, Mobilität und öffentliche Partizipation. Und ja, der Landfrauenverband hat diese Themen auch schon in mehreren Positionspapieren adressiert. Da würde ich gerne mal in diese drei Themen springen und wo wir ja, mit Mobilität schon angefangen haben, können wir gerne da rein. Mobilität ist ja ein sehr wichtiges Thema, was viele Leute betrifft, aber in den ländlichen Räumen nicht so ganz einfach, dort Veränderungen zu erarbeiten. Wir hatten da schon eine Podcast-Folge mit Jan Strehmann, unsere 16. Folge. Also da kann man auch noch mal reinhören für die Details. Aber ja, vielleicht noch mal die geschlechterspezifische Mobilität. Wie können wir es da erreichen, dass Frauen und andere Gruppen priorisiert werden?
Gut, ich nehme die Frage jetzt mal für mich auf, liebe Clara. Tatsächlich haben wir uns mal ganz intensiv mit der Mobilitätswende auf dem Land beschäftigt als Deutscher Landfrauenverband. Wir haben das eben schon gehört, die Mobilität in ländlichen Räumen ist tatsächlich geprägt durch eine ausgedünnte Infrastruktur, weite Wege, ein lückenhaftes Bus- und Schienennetz mit fehlenden Anschlussgarantien. Also auch Melanie hat es gesagt, dass fördert einen hohen Mobilitätsgrad, Mobilisierungsgrad durch private PKWs im ländlichen Raum. Das ist Fakt, das können wir auch nicht wegdiskutieren. Und tatsächlich hat der Deutsche Landfrauenverband, haben wir uns da sehr intensiv mit beschäftigt und die Forderung nach ja Knotenpunkten, Verkehrsknotenpunkten, tatsächlich anders nochmal zu denken, barrierefrei zu denken. Das fängt schon an, Rufbusse, Ruftaxen. Und dann Sammelpunkte zu haben, diese Sammelpunkte aber auch auszustatten mit genügend Licht, Thema Sicherheit, mit der Möglichkeit, sein Fahrrad abzustellen, mit der Möglichkeit, seine Einkäufe schon zwischen zu parken. Also jetzt mal aus Sicht einer Frau gedacht, wenn Dinge erledigt werden müssen, wir hatten es ja eben schon mit den verbundenen Wegen, man schleppt einen Ballast mit sich rum, den man sonst vielleicht im PKW lässt. Im ÖPNV ist es schlichtweg unmöglich, das alles zu transportieren. Wenn ich dann meine etwas mobil eingeschränkte Mutter noch dabei habe, eine Begleitperson in irgendeiner Form, dann ist es fast nicht machbar. Und was uns immer wieder auf die Füße fällt bei dem Thema Mobilität, ist der Abbau von Daseinsvorsorge, von Möglichkeiten einzukaufen. Und da, wo Versorgung ermöglicht wird, alles umfassend zu erledigen, auf engem, kleinen Raum. Das Thema Belebung der Dörfer innen, drin, Begegnungsräume schaffen. Das heißt, meine Schwiegereltern mitnehmen und sie im Café also tagsüber mal zu lassen, damit ich anschließend meine Wege erledigen kann oder im Coworking Space ein paar Dinge arbeiten kann. Also wir denken ganz oft bei diesen Themen einfach von dem, was da ist und wie können wir es verbessern. Und ganz selten von den Menschen, die da leben und welche Bedarfe sie haben. Und schön wäre auch beim Thema Mobilität Zukunftswerkstätten in den Dörfern, einschließlich Außenbereich. Mal gucken, wer lebt denn da? Was haben die für Bedarfe? Was haben wir schon? Was müssten wir an kleinen Stellschrauben, was könnten wir ändern, um dann für das große Ganze einfach was zu erreichen? Und das Thema E-Mobilität, Ladestation, da sind wir ja noch. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und der ländliche Raum ist es ja nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Räume. Es gibt Gemeinden, die sich auf den Weg machen. Es gibt welche, die noch nicht mal angefangen haben. Und in vielen Dörfern würde ich mir einfach wünschen, alleine Dorfkonferenz würde schon manchmal klären, wie kriegen wir es hin, dass wir die Kinder mit einem Schulbus zur weiterführenden Schule fahren, statt 8 PKWs, die losfahren und die man dann zu unterschiedlichen Zeiten irgendwo hinbringt. Also die allererste Priorität müsste Vermeidung von Verkehr sein. Das würde aber erfordern, dass wir eine gute Daseinsvorsorge in den Dörfern ermöglichen, guten Anschlussmobilität zu Mittelstädten haben, um dann zur weiterführenden Schule oder zur Arbeit zu kommen. Also wir müssten tatsächlich das Mobilitätsnetz, was wir jetzt haben auf dem Land, nochmal gut in den Blick nehmen und nochmal auf die Bedarfe der Personen vor Ort abstimmen. Das wäre so unser Wunsch.
Ja, ich möchte es nur ergänzen. Also zu all dem, was du sagst, hier, da stimme ich dir zu, diese Bürgerbeteiligungsverfahren anzubieten, aber eben dieses Gender Mainstreaming in der Planung und in der Umsetzung mit zu bedenken. Also das, was du eben aber auch schon gesagt hast, dass eben intersektional gedacht wird und von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort, wer ist denn da vor Ort? Das sind ja die Experten, die das, die Erfahrung und das Wissen eben dieses spezifischen Raums haben, die mit einzubeziehen. Und Gender Mainstreaming meint eben auch diese Perspektiven sowohl in der Planung und das fängt schon bei der Stellenbesetzung an, von Raumplanung. Wer ist denn in diesen höheren Positionen? Wer sind denn Entscheidungsträgerinnen? Also in der Regel sind es immer noch Männer, die eben diese Raumplanung und auch in anderen Entscheidungsprozessen eben häufiger beteiligt sind und eben auch die Ausschreibung von Verkehrsprojekten bis hin zur konkreten Gestaltung, also zur Umsetzung. Was ist denn relevant beim Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für weibliche Interessen, also für Mädchen und Frauen und Familien vor Ort? Also, dass man datenbasiert, das hast du ja auch schon gesagt, es gibt ganz wenig Daten, eigentlich nur, wenn es um Raumplanung geht, gerade in den ländlichen Räumen, datenbasiert, geschlechterdifferenziert, sich anguckt, was ist hier eigentlich relevant und was brauchen wir? Da müssen verschiedene Hände ineinander greifen, damit dieses ganze Konzept gut besteht. Ja.
Genau, und mit verschiedene Hände wäre schon getan, auch verschiedene Köpfe. Das Thema mehr Frauen in kommunale Gremien wäre so wünschenswert. Und wir haben als Deutscher Landfrauenverband zusammen mit der EAF ja ein Projekt gestartet, um Frauen stark zu machen, sich für kommunale Parlamente auch aufstellen zu lassen, den Mut zu haben, es zu tun. Wir hoffen, dass das sehr, sehr gute Früchte trägt, aber tatsächlich geht's ohne Beteiligung von Kindern, Jugendlichen nicht, von Frauen nicht. Also über alle Personengruppen hinweg müssen wir da einfach nochmal anders denken.
Es geht häufig nicht, weil eben diese Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben so schwierig zu gestalten ist. Also wenn die Sitzung in kommunalen Gremien, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn die eben um 19 Uhr sind oder um 18 Uhr, wenn gerade zu Bettgehzeit ist und es nicht möglich ist, weil es irgendwie noch nicht eingerichtet werden konnte, die digital zu veranstalten, dann schließt es eben Frauen in bestimmten Situationen aus, sich daran zu beteiligen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie man Frauen denn mehr in politische Ehrenämter bekommt und das dann am Ende auch nicht so aussieht, dass es dann die eine quotenjunge Frau ist, die dann hier mit, das ist doch dein Thema, der Spielplatzausschuss oder der Kita-Ausschuss, das kannst du doch mal ganz gut machen, mit Ende, Mitte 20 und vielleicht sogar noch ohne Kinder. Also wie können dann Frauen wirklich in die politischen Ehrenämter kommen? Wie kann man sie dazu erwerben? Und ist vielleicht auch eine Quotierung da der richtige Weg?
Soll ich mal starten?
Ja.
Also ich bin ja die Babyboomer-Generation und ganz ehrlich, hättet ihr mich vor 30 Jahren gefragt zum Thema Quote, hätte ich die abgelehnt. Ich gesagt, die brauchen wir nicht. Inzwischen muss ich sagen, aufgrund der Lebenserfahrung, die ich habe, ja natürlich brauchen wir sie. Also es geht gar nicht ohne. Und wenn Gleichberechtigung erreicht ist, können wir uns drüber unterhalten, ob wir eine Quote noch für andere Dinge brauchen. Aber wenn wir miteinander gestalten wollen, dann braucht das, ich zitiere jetzt mal Daniel Günther vom Landfrauentag, den wir gerade erfolgreich hinter uns gebracht haben, die Hälfte der Macht gehört den Frauen. Großartig. Dieser Satz, das lebt er auch tatsächlich bei sich in Schleswig-Holstein. Wir brauchen auch die Männer, um Frauen gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Und wir brauchen aber auch die Frauen, die den Mut haben und sagen, ja, das sehe ich als Ziel, als Aufgabe, als Wunsch. Ich möchte das fördern. Dafür brauchen sie aber auch Zeit. Sie brauchen Vorbilder. Und ich wäre sehr für eine Quotierung in bestimmten Positionen, um ja diese Vorbilder zu zeigen. Und guck mal, es geht. Es ist machbar. Es ist aber dann machbar, wenn wir Care-Arbeit gerecht aufteilen. Und wenn tatsächlich auch die Männer für sich erkennen, dass das unglaublich gut für eine Gesellschaft ist, wenn Frauen gleichberechtigt beteiligt werden.
Ich sehe das auch so. Also ich glaube, Quotierung, es kann kurzfristig eine Möglichkeit sein, um mehr Frauen sichtbar zu machen. Und du hast schon Role Models angesprochen. Es gibt verschiedene Mentoring-Programme, die genau das im Mittelpunkt haben, Frauen zu begleiten. Erfahrene Frauen aus der Kommunalpolitik begleiten dann Frauen, die da noch nicht so lange dabei sind. Aber ich möchte noch einen Punkt dazu fügen. Ich glaube, es muss sich in diesen Gremien auch die Diskussionskultur ändern, beziehungsweise eine bestimmte Kultur, dort miteinander umzugehen. Denn was ich häufig erlebe, ist, dass da männliche Gebärden zum Vorschein kommen, die ganz schwierig sind auszuhalten. Also die sehr laut sind, viel mit Macht, glaube ich, zu tun haben, viel, glaube ich, so ein Hintergedanke von, ich muss jetzt meine Macht abgeben, dass das so ein Satz ist, der da mitschwingt. Und das muss sich eben auch ändern, dass da eben alle Personen ernst genommen werden tatsächlich.
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, bei Schwierigkeiten weicht man zurück, Frauen auch, aber eigentlich, um nochmal Anlauf zu nehmen. Aber den vermisse ich ganz oft. Und da würde ich mir noch eine Stärkung der Frauen wünschen, diesen Anlauf auch wirklich über die Hürde zu setzen und nicht kurz vor der Hürde abzubremsen. Also, Frauen, traut euch was. Ihr könnt das. Und das ist nicht nur der Schulausschuss, es ist auch der Haushalts- und Finanzausschuss. Mega spannend, oft fachlich von Frauen durchaus auch gut besetzt. Und dann denke ich immer, wieso machen sie es nicht?
Wenn ihr nichts weiter zu der öffentlichen Partizipation habt, dann würde ich gerne zu dem dritten Punkt oder Hauptansatzpunkt in der Raumplanung kommen, zur Erwerbsarbeit. Was kann denn in den ländlichen Räumen getan werden, um die Erwerbsarbeit geschlechtergerechter zu gestalten? Und welche Akteure sind da besonders gefragt?
Also ich glaube, das ist auch wieder ein ganzes Konglomerat an ganz unterschiedlichen Akteuren. Und was eben getan werden kann, ist eben diese Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Privatleben zu unterstützen, indem beispielsweise der Kita-Ausbau stattfindet, dass alle Kinder tatsächlich eine Möglichkeit haben, einen qualitativ guten Kita-Platz zu bekommen, dass Hort die Kinder am Nachmittag abdeckt, dass es möglich ist, eben auch außerhalb und auch weiter weg außerhalb des Dorfes zu arbeiten. Das erleben wir nämlich auch, dass Frauen viel dichter eben an dem Wohnort arbeiten als Männer. Also Männer pendeln viel weitere Strecken, was auch daran liegt, dass Frauen viel häufiger in Teilzeitmöglichkeiten partizipieren, also Teilzeitarbeitsplätze haben. Also insbesondere Mütter sind es, die in Teilzeit arbeiten. Teilzeit heißt nicht per se 20 Stunden, es kann auch 30 Stunden heißen. Aber eben, um diese ganzen Haushalt- und Familiensachen noch mit unter einem Hut zu bekommen. Wir haben vorhin schon von den vielen Wegestrecken gesprochen, von der Zeit, die das bedeutet. Und da ist eben häufig Teilzeit nur möglich.
Ich würde gerne noch mal anknüpfen an das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen im ländlichen Raum. Wann kann ich gute Arbeit leisten, wenn das Umfeld um mich herum geregelt ist? Ich sage das jetzt mal so. Wenn ich mich kümmern muss um Betreuung für meine junge Tochter und gleichzeitig aber meine Mutter noch in Anführungsstrichen organisieren muss, dann bin ich nicht entspannt für eine gute Arbeitsleistung. Das heißt, es braucht Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, vielleicht sogar generationsübergreifend, also Bildungshäuser, wo Kindergarten und Hort gemeinsam angedockt ist, damit ich nicht mehr zwei Stellen anfahren muss. Ich brauche aber genauso im ländlichen Raum und das auch verstärkt Tagesunterbringungsmöglichkeiten für ältere Menschen. Es hilft alles nichts. Das ist im Moment ein ganz großer Anteil, gerade für Frauen, die zu Hause pflegen. Und zwar nicht Kinder, Jugendliche, sondern ihre Angehörigen. Und die dafür zum Teil sogar ihre Arbeitszeit, die abhängige Beschäftigung reduzieren. Und dann reden wir noch gar nicht von den Frauen, die selbstständig sind, sei es in der Landwirtschaft oder auch sonst Unternehmen haben, die sie leiten, die das ja auch organisieren müssen. Das heißt, da fehlt es dann tatsächlich auch an Begleitung für Menschen, die einen Betreuungsaufwand haben. Also da müssen wir, glaube ich, im ländlichen Raum nochmal richtig gut hingucken, weil das ist im Moment, glaube ich, nicht flächendeckend vernünftig und gut geregelt. Also das sehe ich als eine der ganz, ganz großen Hürden. Und wir hatten ja schon das Thema Telearbeit, also mobiles Arbeiten, Homeoffice. Haben wir ja durch Corona haben wir gemerkt, es geht. Das geht wunderbar. Und diese Potenziale noch zu nutzen und auszubauen, dafür sind wir bei dem ganz großen Strauß, müsste aber das Arbeitszeitengesetz, das Arbeitsstättengesetz noch verändert werden. Also auch da gibt es ein bisschen Nachholbedarf, wenn wir das Potenzial gerade von Frauen auch im ländlichen Raum, was Erwerbstätigkeit angeht, heben wollen, dann müssen wir auch da wieder gut gucken auf die Infrastruktur, die es den Frauen ermöglicht, genau das auch zu tun.
Ja, welche Infrastrukturmaßnahmen gibt es denn da konkret, die auf geschlechtergerechte Erwerbsarbeit abzielen? Also wir hatten schon die Mobilität und ihr habt beide Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen genannt. Telearbeit natürlich, dann der Breitbandausbau. Gibt es da noch andere, die man nicht vergessen darf?
Ja, Melanie, willst du erst?
Ja, also Jutta hat es ja eben schon angesprochen, das Thema Mischnutzung. Also wenn Gewerbeflächen oder öffentliche Räume noch anderweitig genutzt werden. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Schulen stehen am Nachmittag leer. Warum? Warum? Also da ist so viel Raum, den man nutzen könnte und es gibt eben unterschiedliche Regelungen und Verordnungen und Gesetze, die es, glaube ich, nicht ermöglichen, diese Räume, oder es ist nur sehr aufwendig, diese Räume dann anderweitig zu nutzen. Deswegen, ich denke so an ärztliche Versorgung, medizinische Versorgung, Gesundheit, eben auch Bildung. Also nicht nur, wenn wir an schulische Bildung denken, sondern auch an Weiterbildung, also alles nach der Schule hinaus. Dass eben diese Bildungseinrichtungen erreichbar sind, dass dort klischeefrei unterrichtet wird. Ich denke so an Berufsorientierung, klischeefreie Berufsorientierung, aber eben auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Also, dass es da auch unterschiedliche Angebote gibt, die eben erreichbar sind.
Also multifunktionale Begegnungsstätten. Das also wäre ja ein Traum, wenn wir das hinkriegen würden und Coworking Spaces noch aufzuwerten durch Begegnungsräume, die Vereine anmieten können, wo aber gleichzeitig vielleicht auch ein Waschsalon und Trockner stehen. Also wo tatsächlich unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch Begegnungen ermöglicht werden können.
So, wir sitzen ja hier zu dritt aus ganz unterschiedlichen Regionen. Einerseits Mecklenburg-Vorpommern, dann Nordrhein-Westfalen. Ich sitze eigentlich in Berlin, jetzt aber ausnahmsweise aus der Lüneburger Heide. Also drei sehr verschiedene Räume hier vertreten. Vielleicht können wir da auch noch einmal drauf eingehen, wie ja unterschiedliche Perspektiven aus den ländlichen Räumen aussehen. Wie divers sind sie, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht?
Also Mecklenburg-Vorpommern ist eines der dünnsten besiedelten Bundesländer Deutschlands. Wir haben hier, außer Rostock, wird alles vom Thünen-Institut als ländlichen Raum kategorisiert. Und in diesem Raum leben 87% aller Bewohnerinnen. Also das ist hier schon eine sehr geringe Einwohnerinnendichte. Und auch hier schlägt eben der demografische Wandel zutage. Also was uns erwartet, ist ein Bevölkerungsrückgang, weniger durch Wanderung, sondern durch die hohe Alterssterblichkeit. Also genau, uns erwarten viel mehr SeniorInnen und RentnerInnen in der Zukunft. Und das stellt uns eben vor großen Herausforderungen. Ich habe eben schon gesagt, dass Frauen höhere Lebenserwartung haben als Männer. Und das spiegelt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen wieder. Ich habe Miete schon angesprochen. Häufig gibt es Frauen, die noch in sehr großen Wohnungen leben, eben in den Eigentumswohnungen, in den ländlichen Räumen. Da braucht es entsprechenden Wohnraum für sie und wovon wir eben auch geprägt sind. Ich weiß nicht, Jutta, ob das bei euch oder bei dir, Clara, anders ist, ist eben dieser große Fachkräftemangel, Fachkräfteengpass eben genau auch zu den Berufen, die eben diese Gruppen SeniorInnen dann auch betreffen. Also die Dienstleistungssektor ist hier eher städtisch ausgeprägt als in den ländlichen Räumen.
Ja, spannend. Ich lebe ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, vorher in Schleswig-Holstein. Insofern kann ich das gut bestätigen, liebe Melanie, was du erzählt hast, auch wenn es an den Küsten boomt, aufgrund des Tourismus ist da wieder ganz anders. Aber da gibt es halt den Mittelrücken, der da auch etwas in Anführungsstrichen ausblutet, was Daseinsvorsorge angeht. Hier in Nordrhein-Westfalen, das wisst ihr alle, das bevölkerungsreichste Bundesland. Um unseren Hof herum 3,4 Millionen Menschen, wenn ich das mal salopp formuliere. Und trotz der Nähe zu Düsseldorf sind wir hier schon ländlicher Raum. Das zeigt sich schon daran, dass hier der Glasfaseranschluss tatsächlich nicht bis zur letzten Milchkanne möglich ist, weil es zu teuer ist. Und da wird gut abgewogen, was machbar ist oder was nicht. Förderprogramme ländliche Räume gibt es hier auch. Und es ist sehr, sehr divers. Also in der Nähe der Großstädte, der Ballungszentren funktioniert auch der ÖPNV, funktioniert die Mobilität in Eifel, Sauerland. Wenn ich einen Berufsschulweg habe, einmal die Woche von 2 Stunden, um dann 6 Stunden in der Schule zu sitzen, um wieder zurück zum Ausbildungsbetrieb zu kommen. Das heißt, auch da haben wir natürlich Wanderungsbewegungen, gerade von jungen Menschen hin Richtung urbanes Zentrum, weil einfach die Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen und die Freizeitmöglichkeiten größer sind. Das unterscheidet sich, glaube ich, dann nicht wesentlich von dem richtig ländlichen Raum in Mecklenburg. Aber grundsätzlich haben wir hier im Bundesland Zuzug und damit aber auch wieder eine Verteilung in den ländlichen Raum, was dann wieder aufgrund der Mieten passiert, und haben in den Dörfern dann eine sehr hohe Diversität mit noch unterschiedlicheren Ansprüchen an gemeinsames Zusammenleben. Also tatsächlich nochmal eine ganz andere Herausforderung als in Mecklenburg oder in Schleswig-Holstein.
Ja, du hast eben schon den Rückzug oder Zuzug genannt und ich würde da gerne auf den Rückzug von Frauen kommen. Ich habe es in der Intro auch schon gesagt, dass Frauen tendenziell weniger in die ländlichen Räume zurückziehen als Männer, wenn sie dann zum Beispiel nach der Ausbildung oder dem Studium in das Berufsleben einsteigen. Wie können da Anreize geschaffen werden, damit sich gezielt auch Frauen für einen Rückzug entscheiden?
Das ist witzig, weil ich glaube, wir könnten die ganze Sendung jetzt nochmal wiederholen. Also das hat ja vieles mit Erwerbstätigkeit zu tun, mit Daseinsvorsorge zu tun, mit dem Wohnraum, der vorhanden ist, mit den Beteiligungsmöglichkeiten, mit Freizeit- und Kulturangeboten. Und dieser Rückzug, ich glaube, also es hat zumindest in meiner Doktorarbeit, habe ich über das Bleiben in ländlichen Räumen geschrieben. Und da haben sich Personen auch als Gebliebene definiert, die zwischendurch schon mal gegangen sind. Also die sind formell zum Studium woanders hingegangen. Meine Ausgangsfrage war immer, ich möchte mit Frauen reden, die schon immer geblieben sind. Und es haben sich Frauen gemeldet, die gegangen sind formell. Und das hat damit zu tun, dass sie eben trotzdem immer wieder Bezüge zurück hatten. Sie sind nach Hause gefahren, haben die Eltern besucht, haben an Freizeitveranstaltungen teilgenommen, haben irgendwelche sozialen Verbindungen, insbesondere gab es noch in die ländlichen Räume irgendeine Verbindung. Oder da war der See, der besonders schön war. Oder die Tanzveranstaltung, die jeden Samstag angeboten wird. Das heißt, also ich denke, wenn man in den kleinen Orten für jede Altersphase irgendwas anbietet und dass eine hohe Verortung und eine hohe Bindung stattfindet, dann wird auch dieser Rückzug leichter gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Wort wird. Also wird auch der Rückzug stattfinden. Also man muss halt anfangen, tatsächlich die Leute zu binden eben an diesen ländlichen Raum. Wenn aber nichts da ist, der Jugendclub geschlossen ist, die Sozialarbeiterin natürlich lieber in den städtischen Räumen oder in den stadtnahen Räumen, wo eine bessere Ausstattung des Jugendclubs ist, arbeiten geht, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und was wir ja durch das Berlin-Institut erfahren haben, ist, dass die Familienwanderung eine große Gruppe ist, die wieder zurückgeht. Und da braucht es eben die Ausstattung für die Kinderbetreuung auch und die Möglichkeit, dass alle Elternteile dort in der Nähe arbeiten gehen können.
Ich würde das noch unterstreichen. Tatsächlich ist die Bindung in jungen Jahren durch Vereine, Verbände, durch soziales, kulturelles Miteinander ist absolut nicht zu unterschätzen. Und eine Willkommenskultur, eine, die sagt, wir akzeptieren, dass du gehst, um deinen Weg zu machen, das ist ja auch gut, mal einen Blick über den Tellerrand, den Blickwinkel zu weiten, Perspektiven zu ändern. Und dann zurückzukommen, wie schön ist das denn? Jeder, der gegangen ist und wiederkommt, bringt ja auch neue Dinge mit, auch in ein Dorfleben. Das kann so bereichernd sein und das auch nicht als störend zu empfinden, sondern das anzuerkennen, auch einer Dorfgemeinschaft zu sagen, boah, das ist toll, die kommen wieder mit ganz neuen Ideen, mit Anregungen. Wie schön ist das? Das erfordert auch von der Dorfgemeinschaft eine gewisse Offenheit, zu sagen, das ist doch klasse, dass die zurückkommen. Und eine Bereitschaft, sich mit den neuen Wünschen, die sich vielleicht aufgrund Studium, Beruf, woanders gelebt haben, entwickeln, auch umzugehen. Ich würde vielleicht ganz gern nochmal die Rolle der Unternehmen im ländlichen Raum ansprechen bei diesem Punkt. Du hast vorhin gesagt, liebe Clara, Fachkräftemangel. Ja, den haben wir natürlich auch im ländlichen Raum. Aber ich erlebe tatsächlich auch mittelständische Unternehmen, die sich ganz stark einsetzen für Kita-Plätze, die sie zur Verfügung stellen, Wohnraum schaffen für Facharbeitende, die zurückkommen wollen. Also da merke ich schon, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, dass man die Potenziale von jungen Familien durchaus erkannt hat und auch seitens der Unternehmen viel dafür tut, damit sie zurückkommen können. Also das, glaube ich, nimmt auch gerade ein bisschen Schwung auf.
Ja, das ist ja schön, dass du das schon so als Beispiel nennst. Habt ihr noch weitere Beispiele gut umgesetzter, geschlechtersensibler oder gerechter oder auch intersektional sensibler Infrastrukturmaßnahmen oder Raumplanungsmaßnahmen, auf die ihr hier gerne aufmerksam machen würdet? Also jetzt auch abgekoppelt vom Rückzug jetzt wieder in alle Bereiche, die wir so besprochen haben.
Ja, hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ganz unterschiedliche Projekte in ländlichen Räumen, die sich auch für Rückkehrende interessieren. Es gibt hier einen Ort in Hermannshagen, da gibt es das Gutshaus Hermannshagen und die machen ganz interessante Angebote für Flinter, Sportpersonen, Werkwochen. Da geht es um den Umgang mit Kettensägen beispielsweise für Personen, also insbesondere für Frauen, für Lesben, für nicht-binäre Trans- und Agender-Personen. Das ist ganz interessant, sich mal anzugucken, weil sie da einen geschützten, sicheren Raum schaffen für Personen, die sich eben dort treffen und ganz sicher, unabhängig von irgendwelchen Stereotypen, sein können. Und die engagieren sich viel ehrenamtlich. Es gibt einen Veranstaltungsraum. Es gibt dort Übernachtungsmöglichkeiten. Die sind sehr vernetzt in der queeren Szene. Und das gerade in den ländlichen Räumen, wo man weiß, dass dort um und herum auch viele antidemokratische Akteure aktiv sind, sind die da sehr mutig, weil was ich jetzt erlebe, so ein aufkommender Antifeminismus, der irgendwie verstärkt, finde ich, sichtbar wird, dort trotzdem weiter ihre Arbeit zu machen. Und das finde ich ganz mutig und ganz erstaunlich und sehr unterstützenswert.
Ich würde das Thema häusliche Gewalt nochmal ansprechen. Jede vierte Frau, die Opfer von Gewalterfahrung ist, das ist ja im ländlichen Raum nicht anders. Da gibt es ein Beispiel aus Schleswig-Holstein mit den sogenannten Landgrazien, die ein mobiles Hilfsmodul entwickelt haben, wo man anrufen kann und dann kann man sich in, sagen wir mal, Sozialräumen treffen, die jetzt nicht so auffällig sind. Das ist im Dorf ja immer schwierig, ja. Davon mal ab, dass wir da kaum Schutzräume haben für Menschen, die von Gewalterfahrung oder die Gewalterfahrung gehabt haben, ist das ein mobiles Angebot. Das ist zum Beispiel etwas, was ich großartig finde, was ich mir hier im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen auch vorstellen könnte. Dafür braucht es finanzielle Mittel. Aber das wäre sehr, sehr wünschenswert. Im Kreis Mettmann ist jetzt das erste Schutzhaus-Konzept entwickelt worden für Menschen mit diversem Geschlecht. Auch das finde ich großartig. Das gab es bisher hier auch nicht. Also es tut sich auch da in dem Bereich was. Natürlich, wir empfinden das wieder alles, dauert zu lange und, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber grundsätzlich wird schon, so sehe ich das, der Blickwinkel ändert sich. Es wird mehr getan in dem Bereich.
Ja, danke. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und gute Beispiele. Ja, wir kommen dann jetzt auch schon zum Schluss. Über all diese Fragen jetzt hinaus, was brauchen wir noch für eine bewusste Planung eines geschlechtergerechten ländlichen Raumes? Also wir haben schon vieles genannt. Es sind noch da kleine, konkrete Dinge, die man noch nennen sollte. Oder gibt es einfach auch was, wo ihr Wertschätzung geben bringen wollt? Das gibt es schon, das haben wir schon. Das vielleicht noch einmal zum Ende.
Ich glaube, ich habe nur den Appell, liebe Frauen, traut euch. Sagt, was ihr braucht, bekundet eure Bedarfe, die ihr habt, formuliert es und bringt euch ein. Also ich kann nicht immer erwarten, dass andere für mich meine Dinge mitdenken, sondern ich glaube, es braucht mutige Frauen, die vorangehen, Vorbilder, die zeigen, das vernetzt euch, bildet Bündnisse, bildet Banden. Ich will das mal so formulieren.
Ich kann das nur unterstützen, möchte aber den Blick auf strukturelle Möglichkeiten nochmal richten. Also nicht nur an der individuellen Person, sondern es müssen auch die Möglichkeiten geschaffen werden, dass man Banden bilden kann.
Absolut korrekt, bin ich sofort dabei.
Sehr guter Punkt, Dankeschön. Ja, und jetzt wirklich ganz zum Schluss. Wir haben bei dem Landaussichten-Podcast eine kleine Tradition, dass wir immer all unsere Gäste und Gästinnen nach dem Landü-Ei fragen, das wir dann gemeinsam auspacken. Habt ihr beide einen Fakt oder eine Beobachtung mitgebracht, irgendeine Anekdote zu den ländlichen Räumen, aus eurer Arbeit in den ländlichen Räumen, die euch überrascht hat, wo ihr denkt, das sollte die Welt wissen?
Ich fange an, okay? Ich habe natürlich darüber nachgedacht, du hattest es im Vorfeld auch schon beschrieben. Und zwar möchte ich nochmal von meiner Dissertation erzählen. Da habe ich ja mich mit dem Bleiben in ländlichen Räumen beschäftigt. Und es hat ergeben, dass das so abhängig ist von drei Komponenten. Einmal die Biografie, also wie verorte ich mich dort? Einmal den sozialen Beziehungen, wie sind die gestaltet? Dann beispielsweise intergenerationale Solidarität, einen ganz großen Schwerpunkt mit ein. Und auch, welche Bedürfnisse habe ich jetzt gerade und wie können die befriedigt werden? Also so eine situativ kontextabhängige Dimension noch dazu. Und daraus hat sich eben ergeben, dass das Bleiben in ländlichen Räumen nicht zwischen so einem Dorfeingang und Dorfausgang stattfindet, sondern das Bleiben ist total räumlich entzerrt und verflechtet mit ganz unterschiedlichen Räumen. Also Frauen, die in ländlichen Räumen wohnen, sind nicht diejenigen, die, und jetzt kommt der Aufruf gleich, die Gebliebenen sind, die Abgehängten sind, die Zurückgebliebenen sind, die Sesshaften sind. Das sind nämlich alles Begriffe, die mit Bleibenden in Verbindung gebracht wird. Und ich möchte gerne, dass mir Personen schreiben, da möchte ich gerne die Reichweite eures Podcasts nutzen. Wer hat dann einen besseren Begriff für Gebliebener? Weil das klingt für mich immer so ein Touch negativ konnotiert. Und ich würde gerne ein anderes Narrativ schaffen für Gebliebene in ländlichen Räumen, damit es positiv konnotiert wird, damit das Bleiben in ländlichen Räumen positiv beschrieben wird.
Ja, das ist ja ein spannender Aufruf. Mir fallen natürlich sofort Anglizismen ein, wie Resistance, aber tatsächlich ein deutscher Begriff dafür wäre positiv besetzt. Fällt mir jetzt auch nichts ein, aber ich denke mal drüber nach. Toller Aufruf, finde ich gut. Kann ich nur unterstützen. Und ja, jetzt werde ich nochmal gefragt. Ich habe eigentlich gar keinen Fakt. Mir hat nur auch hier auf dem Deutschen Landfrauentag die Aussage von Bundespräsident Steinmeier unglaublich gut gefallen. Der hat nämlich gesagt, die Frauen wissen aus Jahrhunderten Lebenserfahrung, wie wichtig es ist, sich zusammenzuschließen, weil viele zu lange unter Ungleichbehandlung, unter Abhängigkeiten, unter schlechter Gesundheitsversorgung, unter Armut oder unter häuslicher Gewalt gelitten haben, auch im ländlichen Raum. Manche tun es noch heute. Und Frauen wissen, alleine muss man oft stumm bleiben, weil man am kürzeren Hebel sitzt. Gemeinsam kann man etwas ausrichten. Das unterstreicht nochmal dieses, schließt euch zusammen, geht in Verbände, Vereine, seid sichtbar und nutzt das Potenzial von ganz vielen, um vielleicht auch Leuchtturmfrauen nach vorne zu setzen, die den Weg frei machen. Das wäre mir nochmal wichtig, weil eine alleine kann nicht viel ausrichten, aber viele gemeinsam, die sich auf den Weg machen, können eine ganze Menge verändern. Und das wäre wünschenswert.
Danke, das ist ja auch ein sehr starker Aufruf und gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank erstmal an euch beide, Melanie und Jutta, für eure interessanten Beiträge und die verschiedenen Perspektiven, die ihr mitgebracht habt. Und dann auch vielen Dank an Sie, die lieben Hörerinnen und Hörer, für das Reinhören. Bis bald und auf Wiedersehen bei Landaussichten.